Ja, womit sich der Mensch so die Zeit vertreibt, das ist schon manchmal merkwürdig. Und da bin ich keine Ausnahme. Ich habe letztens mir ein Buch aus der Bücherei mitgenommen. Dessen Titel lautete Nachmittage mit Mördern. Es war also kein Krimi, wie man denken könnte, sondern es war so eine Journalistin, die Person, nachdem sie im Gefängnis dann waren, interviewt hat. Das waren 10 Geschichten. Ich habe nur eine gelesen und die werde ich euch heute erzählen. Die hat die Person dann interviewt und man hat so gewisse Erkenntnisse daraus gewonnen über die Geschichte, warum etwas sowas passieren konnte und warum es dann, wie es dann passierte, weiterging. Und wie gesagt, ich habe nur die eine einzige Geschichte gelesen und dort wird berichtet von einem Mann, der tatsächlich seine Frau umgebracht hatte. Und er selber sinniert über das Vergangene jetzt nach. Er sinniert auch über die Tat, das ist richtig. Er sinniert darüber nach, ob das vielleicht ja, nicht wirklich richtig war, seine Frau umzubringen. Denn schließlich war das ein großes Verbrechen, was er an seiner Frau verübt hat. Aber die Umstände, sie hat ihn ganz schön geärgert. Sie hatte ihn erniedrigt, sie hat ihn falsch beschuldigt. Sie hat ihn ja wirklich nicht gut behandelt. Aber so eine Tat. Und er selber hatte sich nicht wenig Mühe gegeben. Er hat seinen Job gehabt, er hat noch extra einen Job angenommen, um das Geld zusammenzukriegen, das ja letztendlich auch sie beide zusammen brauchten. Alles endete aber in diesem Fiasko, in dieser gruseligen Tat. Und später im Gefängnis, da macht er sich dann eben Gedanken. Weniger jetzt über die Tat, denn diese ist geschehen, mehr über das Unmittelbare, nachdem es geschehen war. Und er macht sich so seine Gedanken und hier reiht sich ein Fehler an den nächsten. Bestens wäre es gewesen, nachdem es schon passiert war, die Polizei anzurufen, einen Anwalt anzurufen, aber das tut er nicht. Er sitzt da eine Stunde und sinniert nach, was auch immer er denkt, und dann räumt er auf, was nicht aufzuräumen ist. Seine Frau verschwindet in einem Koffer und dieser wird irgendwo vergraben. Die Wohnung, es ist nicht in Ordnung zu bringen, wird auch in Ordnung gebracht, soweit er das glaubt, tun zu können. Es wird sauber gemacht und er tut in den nächsten Tagen so, als ob gar nichts geschehen wäre. Aber es kommt, wie es kommen muss, ganz klar. Es wird Nachforschung angestellt und er selber gerät in den Fokus. Und wenn er noch ein paar Tage so tun konnte, als ob nichts gewesen wäre, so ist das nach ein paar Tagen dann aber damit zu Ende. Er begibt sich auf die Flucht. Ein zielloses Herumreisen, dann später die zwangsläufige Festnahme, Gefängnis, Gericht und dann später das Nachdenken im Gefängnis über diese Tat. Heute weiß er das natürlich besser, was er hätte anders, was er hätte besser machen können, wenn die Tat schon nicht zu verhindern gewesen wäre. Das setzen wir jetzt einfach mal so gedanklich voraus. Ja, aus Gründen, die ihr gleich noch verstehen werdet. Heute weiß er, was hätte besser laufen können, nachdem diese schreckliche Tat geschehen war. Er hätte alles liegen lassen sollen. Er hätte einen Anwalt anrufen müssen. Er hätte die Polizei anrufen müssen. Ein Mitgefangener später, der setzt ihn dann ins Bild. Er teilt ihm mit, hättest du einen Anwalt gehabt? Er hätte dir von Anfang an raten können, die meisten Fehler, die du in dieser Sache gemacht hast, die wären dir dann nicht passiert. Und es geht jetzt nicht darum, für uns natürlich, die wir Recht lassen wollen, sein lassen wollen, jemanden aus einer Situation herauszuhelfen, wo er zu Recht verurteilt wird, sondern es geht darum, Fehler zu vermeiden. Dafür ist eigentlich ein Anwalt da. Und wenn jemand zum Beispiel wie er darüber nachsinnt oder sein Kopf ist ganz leer nach der Tat, dann wird es ihm ausgelegt. Ja, was hat er wohl getan? Darüber nachgedacht, wie er aus der Klemme herauskommt. Wie er diese Tat nicht irgendwo ja, bereuen muss oder sich dieser Tat stellen muss. Aber vielleicht war es wirklich so, dass er einfach nur leer im Kopf war und nicht wusste, was er tun sollte. Wie auch immer, er hat den Anwalt nicht kontaktiert. Wir wollen diese Geschichte jetzt unter diesem Bericht von diesen Menschen nicht moralisch werten. Wir wissen, Mord ist Mord und wir wissen, wie Gott darüber denkt. Wir wissen aber auch, dass solche Dinge ja tatsächlich nach wie vor passieren. Und doch ist dieser Mensch uns merkwürdig vertraut. Ich spreche sogar von jemandem, den wir kennen. Denn wir alle kennen den Ärger und wir alle kennen die Konflikte, wir kennen Streit, wir kennen das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein. Und wir alle kennen es, wie es ist, sich mühevoll zu beherrschen und dann doch Taten folgen zu lassen, die nicht in Ordnung sind. Eine Tat oder manchmal auch mehrere Taten. Wir alle kennen, nachdem es passiert ist, das Nachdenken darüber, was wir jetzt schon wieder angestellt haben und das Nachsinnen, wie das vielleicht in Ordnung zu bringen wäre. Hilflose Aufräumversuche kennen wir auch. Und so zu tun, als ob einfach nichts passiert wäre, kennen wir auch. Aber dann kennen wir auch die Erschöpfung, die sich irgendwann einstellt, wenn die Dinge uns einholen. Und wo endet es dann oder wohin führt es in diesem Augenblick, wenn es nicht schon längst dorthin geführt hat? In irgendeine Flucht. Man flüchtet sich in Hobbys, man flüchtet sich in Alkohol, man flüchtet sich in Arbeit, in irgendetwas, nur nicht, um darüber nachdenken zu müssen, was da eigentlich in unserem Leben alles schiefläuft und warum es immer wieder solche Exzesse gibt. Es muss kein Mord sein, aber es gibt andere Dinge, von denen wir wissen, das war nicht in Ordnung. Am Ende Erschöpfung. Und was ist das Ende des Menschen dann vor Gott? Verhaftung, Gericht, möglicherweise die Höchststrafe. Dieser Mann ist uns in dem Sinne überhaupt nicht fremd in seinem Werdegang. Und in Römer Kapitel 5, da wird im Vers 12 gesagt: Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und der Tod sich zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Dort wird gesagt, alle Menschen haben gesündigt, alle Menschen sind verdammt. Und Vers 18, dort sagt der Römerbrief, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam. Jetzt lese ich hier mal nicht weiter. Vers 19, die erste Hälfte. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind. Und Vers 23 noch einmal, 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Erstmal auch hier nur die erste Hälfte vom Bibelvers. Das ist die Wahrheit, die uns persönlich betrifft. Wir selber sind anheimgefallen der Verdammnis, der Sünde und dem Tod. Das wurde uns allen mitgegeben. Und wer das leugnet, der weiß das auch, dass er es leugnet, der liegt falsch. Wir sind mit diesem Ding leider mit auf die Welt gekommen. Das Problem ist dann eben, dass wir dann auch so handeln wie der Mann, von dem wir eben gehört haben. Wir verdrängen das Problem, wir leugnen das Problem, wir stellen uns nicht dem Problem. Wir versuchen es mit hilflosen Aufräumversuchen. Aber wenn wir die Bibelverse lesen, wir wissen ja auch, die gehen weiter, und ich habe jetzt absichtlich in Römer nur die Verse zur Hälfte gelesen, dann steht dort Gutes für uns. Ich lese das mal in Vers 18. So wie es also zur Verdammnis kam, so kommt es durch eine Angelegenheit zur Gerechtigkeit für alle Menschen, zur Rechtfertigung des Lebens. Und in Vers 19, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Und 6,23, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Also wir haben hier die Lösung, die Gott uns anbietet. Und wir könnten uns jetzt auch mal zurücklehnen, oder nicht, und sagen, alles in Ordnung, zurück in den Alltag, es ist alles nicht so schlimm. Gott hat so eine Art Update-Funktion eingebaut, so aus der Ferne. Ja? Irgendwann blinkt in unserem Geiste eine Meldung auf, bitte starten Sie das Update-Programm, heißt dann irgendwie Jesus. Und nach einer gewissen Zeit kommt die nächste Meldung, herzlichen Glückwunsch, Update erfolgreich, Sie können jetzt weiterarbeiten. So einfach ist es aber nicht. Unser Mann in diesem Beispiel, das ich zu Anfang anführte, erkannte Gerichtsverfahren aus seinem persönlichen Umfeld. Er wusste um die Gerichtsbarkeit, sonst wäre er ja wohl schwerlich einfach geflohen. Er wusste, was ihm drohte. Er wusste, was Anwälte sind, er wusste, was Gerichte sind. Er wusste auch, dass er nicht alleine wird vor Gericht stehen müssen, aber der Anwalt, der ihn dann später vertrat, der konnte für ihn wenig bis gar nichts tun. Als er zu spät war, da begriff er hätte seinen Anwalt rechtzeitig kontaktieren müssen. Er war ein Schuldiger, ein Sünder, ein Verbrecher, der glaubte an die Gerichtsbarkeit. Er glaubte an die Anwälte im Sinne von, es gibt sie, sie sind da und ja, sie können auch helfen. Er glaubte an eine Art so Update-Funktion, die sich automatisch vollzieht, wo man nicht viel machen muss und irgendwie dann doch davon profitieren wird. Aber das ging bei ihm fürchterlich schief. Er hatte es nicht wirklich durchdacht. Und der Rat dieses Mitgefangenen, der kam zu spät. In Römer lesen wir ja auch, durch Christus kommt die Rettung und so weiter und so weiter. Aber nützt das alleine schon etwas, in Jesus so zu beten oder alles in Jesu zu tun? Ne? Oder es gibt ja auch diese Redewendung, oje, oh Jesus, nichts anderes. Das ist jetzt eine ganz kurze Form der Erwähnung des Namens Jesu Christi, ohne irgendwelchen Hintergrund. Nützt das irgendetwas? Tatsächlich nicht unbedingt. In Apostelgeschichte 19 lesen wir von einem Hohepriester, das heißt von dessen Söhnen, die umherzogen und Dämonen austreiben wollten. Und sie sprachen dann zu dem Dämon, dass er im Namen Jesu ausfahren sollte, den Jesu, den Petrus verkündet. Und dann sagte der Dämon oder die Dämonen, ja, Jesus ist uns bekannt und Petrus auch, aber wer seid ihr? Und die Sache nimmt keinen guten Ausgang für diese Person. Oder wir lesen von Jesus, wie er sagt, viele werden zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen? Irgendwie haben sie den Namen gebraucht. Aber bei Jesus sind sie nicht bekannt. Der Glaube an Christus, dass er existiert ohne eine persönliche Beziehung, nützt uns ungefähr so viel wie der Glaube an einen Anwalt, ohne diesen aber zu kontaktieren. Es fehlt das Mandat. Wir müssen Christus das Mandat erteilen. Er hat solche Begriffe nicht gebraucht. Aber wenn wir Jesus fragen oder jemand anderes, muss er sagen oder antworten, ja, den und den, den kenne ich. Wir persönlich brauchen eben keine automatische Update-Funktion, die unpersönlich im Hintergrund abläuft. Wir brauchen Nähe zu Christus, wenn er uns heilen soll, wenn er uns vertreten soll und wenn er uns auch raten soll. Jesus benötigt unser Mandat. In Apostelgeschichte 4, Vers 11 und 12 wird dann auch, das haben wir vorhin schon gehört, ganz deutlich gesagt, Apostelgeschichte 4, da ist der Bändchen dazwischen, Vers 11 und 12, das ist der Stein, der von den Bauleuten verachtet wurde, der zum Eckstein geworden ist, und in Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Werden im Namen Christi gerettet. Nur ein Name. Wir wissen, das hat noch nichts zu bedeuten. Aber wir wissen, dass die Bibel weiterspricht. Und in Römer Kapitel 10, Vers 9, da wird es dann ganz deutlich gesagt, und wir kennen diese Verse ja auch schon, wir haben sie hier auch schon mal gehört. Römer Kapitel 9, nee, 10, Vers 9. Da wird dann ganz deutlich gesagt, dass du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und Vers 12, denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich, für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Der Name Christus wird hier gesagt, muss angerufen werden. Das geht ganz klar aus dem Kontext hervor. Das ist dann nicht mehr einfach nur die Namensnennung im Namen Christi. Zack, so eine Formel am Ende. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie Gebete funktionieren sollen, wo nicht wenigstens diese Formel am Ende ist. Manchmal vermisse ich sie. Und ich finde, das darf nicht sein. Christus hat gesagt, durch mich zu Gott. Und wenn wir zu Christus selber beten, ja, dann nennen wir ihn beim Namen. Dann brauchen wir nicht durch Christus am Ende beten. Aber ich persönlich denke, dass die Bibel es klar macht. Christus ist der Weg und Christus ist sozusagen das Schlüsselloch, durch das wir hindurch müssen. Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Christus, sozusagen eine Gebetsbeziehung zu Christus. Er muss unser Mandat haben, wir müssen ihm bekannt sein. Das wird wenig, ist meine Erfahrung, bis gar nicht in den Fokus gestellt, diese Aussage der Bibel. Und oft wird sie auch verwässert. Es gibt zum Beispiel die klassische Dreieinigkeit, wo Christus ein imaginärer Bestandteil eines Objekts wird und nicht mehr Person. Und die ganze Dynamik zwischen Gott, Christus und der Rettungsvorkehrung, die Gott geschaffen hat, aufgelöst wird. Diese klassische Dreieinigkeit, wo, wie gesagt, aus drei plötzlich eine Person wird. Bei den Zeugen Jehovas ist das so, da wird auch diese Möglichkeit aus dem Weg geräumt, Christus anzubeten. Es wird verboten. Man darf nicht zu Christus beten. Das, wovon in Römer gesagt wird, was uns retten wird, ist dort verboten. Und sie haben sich auch nicht gestreut, den Bibelvers zu verändern. Denn jeder, der den Namen Jehovas anrufen wird, wird gerettet werden. Das steht in den Bibeln der Zeugen Jehovas. Da fragt man sich doch, wie kann so etwas passieren? Wie kann es sein, dass die Bibel so verdreht rübergereicht wird an Menschen, die doch eigentlich die Wahrheit suchen? Und deswegen die Aufforderung an jeden, auch an uns, wir brauchen einen klaren Blick auf die Wahrheiten der Bibel, einen klaren Blick auf Jesus. Jesus benötigt unser Mandat. Wir müssen ihm bekannt sein. Jesus hat ja auch gesagt, viele werden zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir in deinem Namen das und das getan? Ich weiß nicht, ob er das so sagen wollte, weil er etwas nicht sagen wollte. Er hat ja nicht gesagt, viele haben zu mir gebetet, aber ich kenne sie nicht. Hat er nicht gesagt. Ich will es nicht übertreiben, dass ich da zu viel reinlege, aber er hat gesagt, haben wir nicht in deinen Namen? So diese einfache Formel haben sie benutzt. Das war zu wenig. Vielleicht hätte er gesagt, hätten sie zu mir gebetet, hätte ich sie gekannt. Ist eine Theorie jetzt. Denkt vielleicht selber einmal darüber nach. Und deswegen soll diese Predigt auch eine Aufforderung sein, eine Aufforderung zu praktischen Handeln. Ich habe einfach mal so 5 Fragen definiert, mit denen ihr euch dann beschäftigen könnt und die auch für mich noch nicht erledigt sind, wo ich auch an einige Punkte nochmal heran möchte. Kennen wir Jesus Christus? Ist er eine Person, eine einzelne Person oder ein imaginärer Teil einer Dreieinigkeit? Können wir das aus der Bibel begründen? Ist das Gebet zu Jesu egal, wichtig oder vielleicht sogar lebenswichtig? Und wenn wichtig oder egal oder lebenswichtig, warum? Und wenn es nötig ist, mit welchem Inhalt? Was sind denn konkret Versuche, uns zu verwirren, uns von der Bibel abzubringen? Kennen wir da so ein paar Beispiele? Sollten wir welche kennen? Wie wird es aussehen, wenn Jesus im Gericht für uns eintritt? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Da muss ich auch daran arbeiten. Und die letzte Frage, was also muss gepredigt werden? Und jetzt denken wir, jetzt müssen wir schon wieder an die Bibelverse ran, jetzt müssen wir wieder deuten und wieder arbeiten. Aber meine persönliche Erfahrung, und ich weiß, es geht anderen auch so, es ist wie immer. Am Anfang fragt man sich, was soll das alles? Es ist komisch, es ist träge, es ist zäh. Aber dann, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, merken wir, das ist richtig, was wir hier tun. Das ist gut, was wir hier tun. Es nährt uns tatsächlich. Und zwar das, was hier im Kopf oder im Sinn genährt werden muss, was sonst zu kurz kommt. Wir merken, es berührt nicht nur unser Intellekt, es berührt auch unser Verhältnis zu Gott. Wenn dieses schöne Gefühl sich jetzt einstellt, dann suchen wir aber nicht den Frieden mit Gott und wenn wir ihn dann haben, ist auch gleich wieder Schluss, sondern ganz wichtig, wir machen dann weiter. Wir klären die Fragen nach dem ersten Wohlfühlen, dann bis zum Schluss, sodass wir uns dann diese ganzen Fragen, die ich eben hier gestellt habe, auch beantworten können. Ich kann die ja mal hinten an das schwarze Brett hängen, wenn sie sich jemand abfotografieren will, kann er sie sich dort nochmal angucken. Ja, das ist die Überleitung von der Geschichte, die ich zu Anfang erzählt habe, von einem Mann, den wir alle kennen, der in einer Situation ist, die wir alle kennen, der viel verkehrt gemacht hat auf uns, die wir in Christus, was erstmal nur ein Wort ist, aber doch praktisch heraus können aus unserer schwierigen Situation, wenn wir ihm das Mandat erteilen. Und dann sagt die Bibel, er wird uns kennen und für den er kennt, für den wird er dann auch da sein. Amen.